Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen bei Focus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Heute im Studio für euch, Fabian, und damit auch verantwortlich für die Sendung. Inhaltlich geht es in unserem heutigen Magazin mal wieder um die Menschenrechte. Zum einen um die Verletzung der Menschenrechte von Prostituierten, die oftmals Opfer von Menschenhandel werden, und zum anderen dann aber auch das Recht von Menschen, Frauen meistens, die sich für diese Sexarbeit freiwillig entscheiden und ihre Rechte innerhalb ihres Berufs ausüben wollen. Diese Debatte bewegt zurzeit Deutschland und Frankreich. In Frankreich soll heute im Parlament über ein neues Gesetz abgestimmt werden. Außerdem beschäftigen wir uns mit Menschenrechten von Flüchtlingen, die durch das Eurosur-System, das am vergangenen Montag an den Start gebracht wurde, gezielter überwacht werden können. Wir haben uns dazu mit Ska Keller von den Grünen im Europaparlament unterhalten. Zunächst aber einmal die Nachrichten vom heutigen 4. Dezember 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die Kampagne im Auftrag der britischen Regierung gegen den Guardian geht weiter. Gestern befragte der Innenausschuss des britischen Parlaments Alan Rusbridger, den Chefredakteur der Zeitung Guardian. Anlass war, dass der Guardian immer wieder Material des Whistleblowers Edward Snowden veröffentlicht hat. Rusbridger widersprach dem Vorwurf, damit die nationale Sicherheit zu gefährden. Er kündigte an, weiter über das Snowden-Material zu berichten, denn bisher sei erst 1% davon veröffentlicht worden. Ein Mitglied der konservativen Regierungspartei erinnerte jedoch daran, dass es strafbar sei, Informationen über Geheimdienste zu veröffentlichen. Ende Oktober hatte der britische Premierminister Cameron dem Guardian mit juristischen Schritten gedroht, wenn weiterhin Snowden-Material veröffentlicht wird. Im Sommer hatte der britische Geheimdienst Mitarbeiterinnen des Guardian gezwungen, die Rechner zu zerstören, auf denen das Snowden-Material gespeichert war, obwohl bekannt war, dass es Kopien der Daten gibt. Der Textilmindestlohn in Bangladesch wurde erhöht. Die monatlichen Löhne der ungelernten Näherinnen in Bangladesch stiegen von 28 auf 50 Euro. Wegen der zweistelligen Inflation in Bangladesch bringt die Erhöhung den Näherinnen jedoch nicht viel. Gefordert hatten die Gewerkschafterinnen eine Lohnerhöhung von 75 Euro. In Bangladesch werden Gewerkschaftsaktivistinnen oft eingeschüchtert oder entlassen. Außerdem wird ihre Arbeit durch Gesetze stark eingeschränkt. Nachdem im März diesen Jahres über 1.100 Menschen beim Einsturz eines Fabrikgebäudes in Rana Plaza starben, wurde eine Kommission zur Erhöhung des Mindestlohns gebildet. Mehrere Monate hatten sich Gewerkschafterinnen und Arbeitgeberinnen um den höheren Niedrigstlohn gestritten. Nach China ist Bangladesch der weltweit zweitgrößte Textilproduzent. Viele europäische Marken und Firmen produzieren dort. Aufgrund von Sicherheitsmängeln in den Fabriken kommt es immer wieder zu Unfällen, wie erst kürzlich im Oktober. Die EU-Kommission will Banken wegen Zinsmanipulation bestrafen. Laut Medienberichten sollen die Geldbußen für die Banken im hohen dreistelligen Millionenbereich liegen. Angeblich betroffen sind die Deutsche Bank, die Royal Bank of Scotland, die US-amerikanische Citibank und die französische Société Générale. Sie sollen Referenzzinssätze wie LIBOR oder EUBOR manipuliert haben. Diese Zinssätze stellen die Basis für die Finanzgeschäfte von hunderten Billionen Dollar dar und an sie sind viele Kredite gekoppelt. Gegen die Manipulation ermittelt die EU-Kommission seit 2 Jahren. Am heutigen Mittwoch will der EU-Wettbewerbskommissar die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz in Brüssel vorstellen. Der Misstrauensantrag gegen die ukrainische Regierung ist gescheitert. Der ukrainische Regierungschef Nikolai Asarow überstand gestern den Misstrauensantrag der Opposition um Vitali Klitschko. Trotz einiger Überläuferinnen waren es 40 Stimmen zu wenig für eine Mehrheit im Parlament. Der als russlandfreundlich geltende Regierungschef Asarow hatte sich vorher ausdrücklich für die Polizeigewalt gegen Demonstrierende in den letzten Tagen entschuldigt. Gleichzeitig warnte er aber vor einer Wiederholung der sogenannten Orangenen Revolution von 2004. Die damaligen Massenproteste hatten die Regierung gestürzt. Unterdessen gehen die pro-europäischen Proteste in der Hauptstadt Kiew weiter. Die Opposition hat zu einem Generalstreik aufgerufen. Am Montag blockierten Demonstrierende den Zugang zu Büros von Regierungsbeamtinnen. Mehrere große Straßen blieben wegen der Proteste gesperrt. Der Oppositionsführer Klitschko hat die Demonstrierenden aber dazu aufgefordert, das Parlament nicht zu stürmen, sondern friedlich zu blockieren. Für viele Ukrainerinnen geht es aber mittlerweile nicht mehr nur um das ausgesetzte Assoziierungsabkommen mit der EU, sondern um den Sturz des Präsidenten Viktor Janukowitsch und seines oligarchischen Systems. RTL-Mitarbeiterin Olga Sidor berichtet aus dem westukrainischen Lemberg.
Was ich auch nicht gemerkt habe oder das, was die westlichen Korrespondenten nicht verstanden haben, es geht jetzt nicht mehr darum, um dieses Assoziationsvertrag mit der EU unterschrieben wird oder nicht. Das war wirklich der letzte Tropfen. Und diese Verprügelung der jungen Menschen auf dem Platz, einfach der Anlass. Und eben, also jetzt geht es eigentlich darum, um den Präsidenten von seinem Posten zu stürzen.
Am heutigen Mittwoch will der Generalsekretär des Europarats zwischen allen Parteien und Regierungschef Asarow vermitteln. Human Rights Watch ruft griechische Abgeordnete dazu auf, die Gesetzgebung gegen Rassismus zu stärken. Es geht dabei um ein geplantes Antirassismusgesetz. Die Menschenrechtsorganisation will, dass das Gesetz mehr Maßnahmen enthält, um rassistische und fremdenfeindliche Gewalt stärker zu bekämpfen. Der bisherige Entwurf des griechischen Justizministers von Ende November verhängt zwar Sanktionen für Hassreden und die Anstiftung zur Gewalt, aber Human Rights Watch kritisiert, dass er nicht dazu beiträgt, dass rassistische und fremdenfeindlich motivierte Gewalt zur Anzeige gebracht und verfolgt werden. Konkrete Vorschläge von Human Rights Watch sind, dass es vorgeschrieben wird, jedes gewaltsame Hassverbrechen zu untersuchen, ohne dass das Opfer eine Gebühr von 100 Euro zahlen muss, um Klage einzureichen. Außerdem sollen Menschen ohne Papiere, wie migrantische Opfer oder Zeuginnen, besser vor Haft und Abschiebungen geschützt werden. Die französische Nationalversammlung stimmt heute über ein umstrittenes Prostitutionsgesetz ab. Für den Kauf sexueller Dienstleistungen sieht es 1.500 Euro Strafe vor. Im Wiederholungsfall sind es mehr als doppelt so viel. Es wird erwartet, dass die französischen Abgeordneten der ersten Kammer das Gesetz annehmen. Danach befasst sich die zweite Kammer, der Senat, damit. In Frankreich gibt es heftige Diskussionen über die umstrittene Gesetzesinitiative. Vertreterinnen von Sexarbeiterinnen befürchten, dass das Gesetz Prostituierte in den Untergrund drängt und sie dadurch gefährdet. Für heute Abend hat die Gewerkschaftsorganisation der Sexarbeiterinnen Strass zu einer Demonstration aufgerufen. Daneben befürworten beispielsweise feministische Gruppen den parteiübergreifenden Gesetzesvorschlag. RTL Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmid erklärte gegenüber Radio Dreieckland, wie die öffentliche Meinung in Frankreich die mögliche Wirksamkeit des Gesetzes beurteilt.
Da ist es so, dass die Verbotsmaßnahme im Zusammenhang mit Strafverfolgung gegen die Kunden, gegen die Freier, nicht als die wirksamste Maßnahme betrachtet wird. Das sind circa ein Viertel der Befragten, die sagen, dass, oder ein gutes Viertel, die sagen, das könnte eine wirksame Maßnahme sein. Aber am stärksten unterstützt als wirksame Maßnahme von 38% wird die Idee, dass Kunden, dass Freier zwar sanktioniert werden sollen, aber mit Lehrgängen, wo ihnen erstmal Informationen über die sozusagen die negativen Hintergründe von Prostitution und den Zwang, dem Menschen unterliegen und so weiter, vermittelt werden.
Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ja, du sollst dir das.
Nicht nur in Deutschland wird gerade über Prostitution diskutiert. Mit einem neuen Gesetz will Frankreich das älteste Gewerbe bekämpfen. Der geplante Gesetzentwurf bestraft Kunden und Kundinnen von Prostituierten mit 1.500 Euro, im Wiederholungsfall sind es mehr als doppelt so viel. Damit befasst sich das Parlament am heutigen Mittwoch. Gegen das Gesetz stellt sich unter anderem die Gewerkschaft der Sexarbeiterinnen, STRAS, die heute Abend vor der Nationalversammlung demonstrieren will. Über das Prostitutionsgesetz haben wir mit RDL-Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmidt gesprochen.
Die französische Nationalversammlung stimmt heute Abend über ein Prostitutionsgesetz ab, das vorsieht, dass Kunden und Kundinnen von Sexarbeiterinnen mit einer Geldbuße bestraft werden. Und dieser parteiübergreifende Gesetzesvorschlag hat in Frankreich für Diskussionen gesorgt. Und jetzt mal abgesehen von den 343 Schweinehunden mit ihrem Manifest »Fass meine Hure nicht an«, welche Debatten gibt es denn zwischen Prostituiertengruppen und zum Beispiel Feministinnen?
Also es gibt die beiden Grundpositionen, von denen die eine darauf hinausläuft zu sagen, die Prostitution gehört abgeschafft, weil es ein grundsätzlich inakzeptabler Ausbeutungszusammenhang ist. Die abolitionistische Position, also von Abolition für Abschaffung, das ist die Position, die in dem Gesetzentwurf durchscheint, die durch den Gesetzentwurf vertreten wird. Und es gibt die Position, die sagt, man muss sozusagen die Lebens- und mit oder ohne Anführungszeichen Arbeitsbedingungen der Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen verbessern. Die beiden Positionen gibt es. Die zweite klagt die erste an, sozusagen den Moralismus zu betreiben, statt sich konkret um die betroffenen Menschen zu kümmern. Die Positionen gibt es auch insgesamt in der Nationalversammlung, die ja, wie du schon sagst, heute am 3. Dezember über den Gesetzentwurf abstimmt. Was viele Abgeordnete, die jetzt nicht unbedingt mit dem Gesetz einverstanden sind, aus unterschiedlichen Gründen taten, ist, dass sie mit den Füßen abstimmen, also nicht hingehen zur Abstimmung. Wie das am heutigen Nachmittag aussehen wird, wird man sehen müssen. Aber zumindest bei der Debatte, die ja am vergangenen Freitag, am 29. November stattgefunden hat, war es durchaus so, dass die Debatte vor weitgehend leeren Reihen stattgefunden hat, was natürlich auch mit der Uhrzeit, also Freitagabend, zu tun hat. Unter den Abgeordneten war es durchaus so, dass es die Position derer, die sich unwohl fühlen mit dem Entwurf, dass die variieren zwischen den Positionen derer, die meinen, das ist jetzt nicht das Thema im Augenblick, das die Franzosen und Französinnen bewegt, über die Position derer, die meinen, aber die betroffenen Verbände sagen uns doch, es ginge eher um die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Sexarbeiterinnen bis zu denen, die sagen, das sagt uns nicht zu, weil wir sozusagen das moralistisch finden. Die Position reicht durch die ganze Palette. Also die Regierungsfraktionen werden überwiegend dafür stimmen, Grüne und Sozialdemokratie. In der konservativen Opposition wird eher die Gegenposition überwiegen. Also es sah vergangene Woche noch so aus, als ob die Enthaltung überwiegen wird. Jetzt sieht es so eher so aus, dass sie dagegen stimmen werden. Aber da wiederum aus einem ganz spezifischen Grund, nämlich aufgrund der ausländerrechtlichen Bestimmungen. Der Entwurf sieht ja auch vor, dass ausländische Prostituierte, wenn sie aus der Prostitution herausgehen und sich entfernen vom organisierten Gewerbe und von den Zuhältern, dass sie dann Aufenthaltstitel bekommen können, wenn sie dazu beitragen, dass das Gewerbe zurückgedrängt wird. Und das schmeckt den Konservativen nicht, weil sie möglichst wenig Leuten sozusagen Aufenthaltsgenehmigungen verschaffen möchten.
Und wenn wir uns so die gesellschaftliche Debatte angucken, hast du das Gefühl, dass die Stimmen der Prostituierten da gehört werden?
In den Medien ja. Ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass das Thema generell jetzt tatsächlich nicht das ist, was die Mehrheit der Gesellschaft im Moment am meisten bewegt, aufgrund einfach des Krisenkontexts. In den Medien ja, die kommen zu Wort, aber in dem Sinne, dass es eben Sexarbeiterinnen, Gewerkschaften gibt, die jetzt ihrerseits gegen die Abschaffung eintreten. Sagen wir mal, es wird zur Kenntnis genommen.
Und für den Demoaufruf heute Abend von Strass, werden da viele Menschen erwartet?
Das glaube ich nicht, aber bei den Strass ist ja die Sexarbeiterinnen-Gewerkschaft, die vergleichbar ist mit dem, was in Deutschland in den 80ern entstand, mit Hydra in Hamburg. Das ist ja ein Demoaufruf, als den Platz hinter der Nationalversammlung, wo oft am Tag von Parlamentsdebatten Kundgebungen stattfinden. Die sind aber nie sehr groß. zumal es sich ja sozusagen um einen Aufruf unter der Woche handelt und der sich jetzt tatsächlich hauptsächlich an die Sexarbeiter und Sexarbeiter selbst richtet.
Du hast schon die Position angesprochen von Menschen, die die Prostitution im Ganzen abschaffen wollen. Vielleicht auch speziell die Menschen, die den Gesetzesentwurf eingebracht haben. Gibt es da irgendwelche Vorkehrungen, die Sie sagen, dass Sie treffen, was dazu beitragen könnte, dass die Prostituierten nicht in der Illegalität arbeiten und dadurch viel mehr gefährdet sind?
Die Abdrängung in Illegalität ist eine Gefahr, die sich sicherlich nicht ausschließen lässt. Wobei man muss ja gucken, was ist die jetzige Situation, die ist unterschiedlich als in Deutschland. In Deutschland ist es ja so, dass die Prostitution seit 2002 anerkannt ist als in Anführungszeichen Gewerbe, was in Frankreich ja seit dem Zweiten Weltkrieg nicht der Fall ist, seit 1946. Also offiziell findet die Prostitution nicht statt. Inoffiziell wurde sie lange Zeit toleriert. Es gab seit 2002 verschärfende Strafbestimmungen, also seit 2002, 2003, seit dem Gesetz zur inneren Sicherheit der konservativen Mehrheit damals unter Innenminister Nicolas Sarkozy, war der Racolage passiv, also die Kundenwerbung, die nach außen sichtbare Kundenwerbung auf dem Trottoir, war ein Straftatbestand, der jetzt abgeschafft wird aufgrund der Tatsache, dass er mit EU-Recht nicht mehr vereinbar ist, weil es gibt jetzt eine EU-Richtlinie, die sagt, dass grundsätzlich nicht die Betroffenen, also die Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen verfolgt werden können, dürfen, weil sie eben eher als Opfer zu betrachten seien. Deswegen fällt dieser Straftatbestand jetzt. Also ich glaube, insofern besteht zwar das Risiko grundsätzlich der Abdrängung in die Illegalität, wenn man sagt, man will Prostitution nicht haben, dann beinhaltet das ja die Gefahr, dass man sagt, man will sie einfach nicht wahrnehmen, was ja nicht unbedingt bedeutet, dass sie deswegen gesellschaftlich verschwindet. Ich glaube aber trotzdem, dass es eher eine Verbesserung der Situation der Betroffenen gibt, insofern als dieser Straftatbestand fällt, der ja tatsächlich auch nicht nur die Kunden und nicht nur die Zuhälter, sondern die Betroffenen selber mit Strafverfolgung bedroht hat.
Ist es eine Logik zu sagen, okay, wir bestrafen jetzt einfach jemand anderen, aber und das Ganze bleibt allgemein illegal, aber es gibt es dennoch? Also was steckt denn da für eine Logik dahinter?
Also die Logik ist sicherlich ein Stück weit insofern heuchlerisch, als man, wenn es darauf hinausläuft, dass man das Problem dann nicht mehr wahrnimmt. Also eine Sache wäre zu sagen, wir haben grundsätzlich eine Position eingenommen, die sagt, wir wollen, dass Prostitution nicht stattfindet, aber wir wissen, dass es weiterhin gesellschaftlich geben wird und dass es einen Bereich geben wird, den man nicht kontrolliert. Das wäre ja ein mögliches Ergebnis. Das andere wäre, wenn man dann so tut, dass man sagen könnte, mit dem Gesetz ist alles geregelt und es findet nicht mehr statt. Das wäre tatsächlich heuchlerisch insofern, als die Prostitution nicht oder nicht schnell verschwinden wird. Grundsätzlich ist es, glaube ich, schon eine akzeptable Position, dass man sagt, grundsätzlich möchte man, dass es keinen käuflichen Sex geben soll, aber man weiß, dass es von heute auf morgen stattfinden wird. Das stimmt. Es ist ein bisschen wie bei der Lohnarbeit. Man kann ja sagen, man weiß, dass es nicht verschwinden wird. Man setzt sich ein für die Rechte von Beschäftigten und gleichzeitig nimmt man eine Grundsatzposition ein, die sagt, gesellschaftlich sollte es am besten überhaupt nicht geben. Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass man vom Prinzip her gesellschaftlich käuflichen Sex als nicht akzeptabel betrachtet. Die Frage ist tatsächlich, ob man sich danach hinstellt, aber das wird sich erst im Nachhinein erweisen können, und so tut, als ob man durch die Annahme eines Textes alles geregelt hätte, was natürlich nicht der Fall sein wird, und dann unter den Teppich kehrt die Situation von Betroffenen, die weiterhin im gesellschaftlichen Raum da sein werden, oder ob man sozusagen ergebnisoffen sagt, man hat eine gesellschaftliche Grundposition bezogen, nimmt aber die Realität einfach noch zur Kenntnis. Also natürlich wird die Realität von Prostitution nicht so schnell verschwinden, und zwar an den zwei Enden, am oberen, also am gesellschaftlich oberen, privilegierteren Ende und am unteren.
Soweit Radio Dreieckland-Korrespondent Bernhard Schmidt zum heute verhandelten Prostitutionsgesetz in Frankreich. We'll be right back. Die europäische Flüchtlingsabwehr startet diese Woche technisch neu durch. Am Montag ging das neue Grenzüberwachungssystem der Europäischen Union, genannt Eurosur, an den Start. Zunächst sind 18 EU-Staaten und Norwegen an Eurosur beteiligt. Die anderen sollen später an dem von der Europäischen Union finanzierten Projekt teilnehmen. Es geht um Informationsaustausch über Flüchtlinge und grenzüberschreitende Kriminalität. Außerdem sollen Flüchtlinge unter anderem mit Drohnen, Offshore-Sensoren, Satellitensystemen und anderen Überwachungsgerät frühzeitig aufgespürt werden. Mit den neuesten Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer bekam Eurosur in der Öffentlichkeit ein menschlicheres Gesicht. Mit Eurosur ließen sich auch Flüchtlinge in Seenot retten, hieß es verschiedentlich von Politikern. Der Verweis auf Eurosur wurde geradezu zur Ausrede der europäischen Politik angesichts der Ertrunkenen. Zu den Kritikerinnen von Eurosur gehört indessen die grüne Europaparlamentarierin Ska Keller. Sie weist darauf hin, dass die Aufgabe von Eurosur weiterhin lediglich in der Fernhaltung von Flüchtlingen besteht.
Eurosur startet diese Woche. Was bedeutet das jetzt konkret?
Konkret bedeutet das, dass die Europäische Union noch mehr in die Abschottung der Europäischen Union investiert, noch mehr in Geld und andere Technologien in die Abwehr von Migrantinnen und Migranten steckt. Also heute ist definitiv keine gute Woche für Flüchtlinge und für die Europäische Union.
Jetzt war eines der Ziele von Eurosur, den Flüchtlingen in Seenot eventuell helfen zu können. Die EU-Kommissarin Cecilia Malmström hat dazu gesagt, das neue System bewahrt Flüchtlinge vor dem Tod, da es Migranten die lebensgefährliche Überfahrt auf seeuntauglichen Kähnen wagen, schneller ortet.
Ja, da hat Frau Malmström sicherlich hehre Intentionen. Das Problem ist nur, genau das leistet eben Eurosur nicht. Eurosur ist lediglich da für die Überwachung zum Zweck der Migrationsabwehr. So steht es auch im Gesetz selbst. Seenotrettung kommt in Eurosur nicht vor. Da gibt es so einen ganz kleinen Nebensatz irgendwo, wo steht, könnte ja auch für die Seenotrettung dienlich sein. Mhm. Aber wenn man sich anguckt, was für konkrete Vorgaben da auch drin sind, zum Beispiel wann müssen Mitgliedstaaten verstärkt Kapazitäten, also Schiffe zum Beispiel, bereitstellen, dann ist das immer ganz klar für die Bekämpfung von Kriminalität, aber eben nie für die Seenotrettung.
Nachdem das jetzt also von verschiedenen Politikermund so laut zu hören war mit der Seenotrettung, könnte dieses Eurosur nicht nebenher vielleicht doch für die Seenotrettung eingesetzt werden?
Es wird es aber eben nicht. Eurosur ist ganz klar, hat einen Zweck und das ist eben die Verstärkung der Grenzkontrollen und die Überwachung zum Zweck eben der Abwehr. Dazu kommt noch, dass bei Eurosur auch noch eine weitere Komponente ist, die verstärkte Zusammenarbeit mit Drittstaaten, wie zum Beispiel Libyen, sodass, wenn das Flüchtlingsboot erkannt ist, es ganz schnell eben wieder zurück nach Libyen geschickt werden kann, sodass die Menschen an Bord überhaupt nicht die Möglichkeit haben, nach Asyl zu fragen etc. Und dass Drittstaaten wie eben Libyen oder Tunesien etc. dann schon unsere Migrationsabwehr übernehmen. Also ein humanitäres Instrument ist Eurosur definitiv nicht.
Jetzt gibt es zwei Probleme. Einerseits, dass Flüchtlinge, und zwar gar nicht wenige, im Mittelmeer ertrinken oder sonst an Grenzen umkommen und dass es eben Flüchtlinge gibt. Was wäre denn Ihr Vorschlag, statt Eurosur zu machen?
Wenn wir Menschen wirklich retten wollen, wenn wir es nicht länger zulassen wollen, dass sie im Mittelmeer ertrinken, dann müssen wir legale Zuwanderungsmöglichkeiten eröffnen. Weil momentan ist es ja so, dass wir zwar ein Recht auf Asyl haben in der Europäischen Union, wir haben Asylrichtlinien, wir haben Asylverordnungen etc., aber um an dieses Asyl heranzukommen, müssen die Flüchtlinge ja erst auf irreguläre Art und Weise in die Europäische Union hereinkommen, sonst können sie eben nicht Asyl beantragen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir zum Beispiel mit einem humanitären Visum Menschen ermöglichen, ganz legal und ungefährlich in die Europäische Union einreisen können, eben damit sie hier einen Asylantrag stellen können.
Ja, ist es den europäischen Politikern eigentlich nicht bewusst, zum Beispiel, dass also Europa noch ganz andere Flüchtlingsströme bevorstehen, wenn zum Beispiel dieser, wie es aussieht, Syrien-Konflikt weitergeht oder so, dass da irgendwann mal solche Massen dastehen, dass selbst mit Eurosur die Abweisung schwierig werden wird?
Also ich bin ja auch gar nicht für Abweisung. Mal angucken, dann müssen Sie feststellen, es gibt 2,5 ungefähr Millionen syrische Flüchtlinge. Also wirklich eine massivste humanitäre Katastrophe von Menschen, die wirklich in krasser Not sind und denen niemand hilft. Und von diesen 2,5 Millionen Flüchtlinge sind die allermeisten in den Nachbarstaaten. Über 1,5 Millionen in der Türkei, ungefähr 1,5 Millionen in Libanon, 1,5 Millionen in Jordanien und so weiter und so fort. Und diese Länder beschweren sich nicht. Und das sind keine reichen Länder, Libanon und Jordanien. Und wenn wir uns dann angucken, was macht die Europäische Union? Die EU hat insgesamt gerade mal 8.000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Also 8.000 gegenüber 2,5 Millionen, die es gibt, gegenüber 1,5 Million zum Beispiel im Libanon. Also da denke ich, muss man noch eine ganze Menge mehr tun.
Soweit Ska Keller, Abgeordnete der Grünen im Europaparlament zu der Flüchtlingsabwehr aus der Europäischen Union. Zum Abschluss dieser Sendung hört ihr noch Bass Player mit dem Song Omega von ihrem Album Euphobia. Nachzuhören auch auf jamendo.com.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.